Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen miteinander. So cool, dass ihr da seid. Auch hallo zu Hause. Machen wir es im Fernsehen. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Kinder, nicht so lange Fernsehen, gell? Okay, wir haben uns in den letzten Wochen ganz intensiv mit Gottes Commitment zu uns beschäftigt, mit Gottes Ja zu uns. Und Gott drückt das mit Bünden aus. Wir haben uns angeschaut, den Bund mit Abraham, den Blutbund, den Salzbund. Wenn du das verpasst hast, unbedingt nachschauen. Und wir haben gesehen, überall stecken Hinweise auf Jesus drauf. Unsere #Jesus-Serie. Jesus ist der rote Faden durch die Bibel. Ist einfach so. Er ist das Allerwichtigste, ihn feiern wir hier, um ihn geht's. Und heute wollen wir uns ein weiteres Bild anschauen, das uns etwas über Jesus teachen wird. Wir schauen uns nicht so sehr das Was an von einem Bund, sondern das Wer. Wer macht denn diese ganzen Bünde? Wer hat denn das praktisch ausgeführt? Wir schauen uns diese konkrete Person an und du wirst sehen, diese Person hat viel, viel mehr mit Jesus, mit mir und mit dir zu tun, als dir vielleicht bewusst war. Das ist unser Thema heute. Also, dürft's rausschreien, wer hat denn diese Tiere geopfert und mit Blut besprengt und mit Salz bestreut im ersten Teil der Bibel? Wer war das? Hat wer eine Idee? Priester, der Robert. Ja, stimmt, Priester. Priester haben das gemacht. Heute geht es um die Priester. Ich weiß nicht, was dieses Wort in dir auslöst. Das ist ja in unserem Breitengrad ein historisch behafteter, irgendwo doch belasteter Begriff auch. Aber Priester ist eigentlich nichts anderes von der Wortbedeutung her als Mittler, Vermittler zwischen Gott und Mensch. Und das hat mich an etwas erinnert. Ich bin Lehrer. Ja, wirklich, tatsächlich, Deutschlehrer. Momentan hackel ich aber nicht, weil ich in Karenz bin. Mein Arbeitgeber direkt ist die Bildungsdirektion in Wien. Das ist die Überkonstrukt über alle Schulen in Wien. So, jetzt ist meine Karenz Ende April aus. Ich will aber nur daheim bleiben. Also habe ich über eine Verlängerung meiner Karenz angesucht. Das nennt man dann Karenzurlaub auf Beamtendeutsch. Jetzt ist es aber so, ich kann nicht einfach selber bei der Bildungsdirektion in Wien anrufen und sagen, bitte, danke, sondern ich muss zu der Sekretärin meiner Schule gehen. Die bespricht das mit der Direktorin meiner Schule. Die Direktorin bespricht das mit der Bildungsdirektion. Dann holt die Direktorin ein Formular. Dieses Formular geht an meine Sekretärin. Die Sekretärin schickt es mir. Ich fülle es aus und unterschreibe es. Dann kann ich es aber nicht einfach per Post an die Bildungsdirektion schicken. Nein, ich muss es der Sekretärin geben. Die muss es der Direktorin geben. Die unterschreibt das und schickt es an die Bildungsdirektion. Das heißt, das ist Österreich. Ich bin sehr froh, dass die Sekretärin dieser Vermittler für mich ist zwischen mir und meinem Arbeitgeber, weil ich verstehe kein Beamtendeutsch und die verstehen sich dann recht gut miteinander. Also das sind irgendwie die modernen Priester im nicht geistlichen Sinn. Ja? Und im Alten Testament, zur Zeit des Alten Bundes, im ersten Teil der Bibel, haben die Priester genau das gemacht. Die waren die Vermittler zwischen den Normalos und Gott. Weil die normalen Leute, das Volk Israel, die konnten nicht einfach so zu Gott gehen. Es gab einen Tempel, der Tempel hatte drei Teile. Vorhof, Normalo-Bereich, Heiligtum, Priesterbereich, Allerheiligstes, Gottesbereich. Ich musste kurz noch einhaken, im Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und die Bundeslade war der Ort, wo Gottes Gegenwart einmal im Jahr an Yom Kippur, am Versöhnungstag, einmal im Jahr hat Gott sich auf diese Bundeslade hingesetzt. Er war da, seine Gegenwart wurde manifestierbar, erfahrbar, erlebbar, aber nur für eine einzige Person. Und zwar für die wichtigste Person in diesem ganzen Tempel-Ministry. Das war der Hohepriester. Der Hohepriester war die einzige Person in diesem Opfersystem, in diesem Priestersystem, der dort hineingehen durfte. Da war ein Vorhang und nur er durfte einmal im Jahr dort reingehen. Ganz speziell. Aber der durfte nicht einfach so reingehen. Das kommt ja nochmal dazu. Der musste ein unglaubliches Prozedere auf sich nehmen. Das hat tagelang gedauert, diese Vorbereitung. Da gab es ganz strikte Regeln. Waschungen, Opferungen, Fastengebote. Und auch unterm Jahr, wenn er sich nicht speziell auf diesen Tag vorbereitet hat, war der Hohepriester eine Person, für die haben spezielle Regeln gegolten. Damals gab es für alles Regeln. Und für den Hohepriester ganz spezielle. Der durfte zum Beispiel nicht einfach irgendeine Lady heiraten. Er durfte keine Witwe heiraten, nur Jungfrauen. Eine Jungfrau, Singular. Oder der Hohepriester durfte auch zum Beispiel keine Toten berühren. Wenn seine Mutter gestorben wäre, er hätte im Heiligtum bleiben müssen. Das ist krass, oder? Er hätte auch seiner Trauer nicht Ausdruck verleihen dürfen, wie es damals üblich war, indem er sein Gewand zerreißt oder Asche auf sein Haupt schüttet. Das hat man damals so gemacht. Alle haben das gemacht, auch die Priester. Nur der Hohepriester durfte das nicht. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, Jassi, warum verzöst man das? Das klingt irgendwie ziemlich kompliziert und sehr aufwendig. Warum war das so kompliziert, zu Gott hineinzugehen? Folgender Gedanke. Ich glaube, hinter einer großen Mission steckt manchmal ein großes Prozedere, das es braucht. Hat mich an meine Hochzeit erinnert. Als ich geheiratet habe, für alle, die verheiratet sind, du weißt, eine Hochzeit ist ein schon spezieller Tag. Es ist ein ganz besonderer Tag. Du schließt den Bund mit einem Mann für den Rest deines Lebens. Und du planst diesen Tag. Du organisierst, du suchst deine Location, du suchst dein Catering, du machst Testessen, du machst die Sitzordnung, du machst einen mehrwöchigen Ehevorbereitungskurs, du planst und organisierst, bis der Tag dann da ist. Aber an diesem Tag stehst du nicht einfach auf, putzt dir die Zähne und heiratest. Nein, you are getting ready. Das ist ein Prozedere. Ich habe dir ein Foto mitgebracht von meinem Getting Ready Day. Es fängt dann mit Make-up. Mehrere Schichten, Tränen sicher, dann kommt Frisur, machst auch nicht jeden Tag, also ich hätte gar nicht gewusst, wie das geht, darum habe ich jemanden gehabt, der das für mich gemacht hat. An diesem Tag, wo ich ready gemacht wurde, wurden meine Augenbrauen geschnitten. Ich habe gewusst, man kann es zupfen, aber schneiden habe ich das noch nie gemacht. Wurde da gemacht, dann kommen das Kleid und die Schuhe. Und der Schmuck, habe ich auch noch an dem Tag angehabt, gell? Und Blumen und so weiter. Und du machst das als Braut in dem Wissen, ich mache mich ready für ihn. Und dann war ich ready. Ich zeige dir noch ein Foto. War ich ready. Und ich war ready, nicht für irgendwen, sondern für den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Das sind viele, viele Jahre. Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen. Und du gehst als Braut dieses Prozedere durch, weil du weißt, dieser Mann, der ist es mir wert. Rufen wir uns in Erinnerung, für wen sich der Hohepriester ready gemacht hat. Der Hohepriester ist nicht irgendwem begegnet. Er ist Gott begegnet. Wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die gesamte Energieleistung unseres Universums einfach so in Existenz gesprochen hat. Er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Der Priester ist nicht irgendwem begegnet. Ich lese dir eine Stelle vor, Jesaja. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen, fragt der heilige Gott. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren. Das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Weißt du, wie oft ich meine Kinder manchmal rufen muss, bis sie endlich runterkommen und ihre Schuhe anziehen? Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so absolut mächtig ist und so absolut souverän ist, dass das, was er sagt, tatsächlich passiert. Immer. Und niemand kann ihn dreinreden, niemand kann ihn unterbrechen und niemand kann ihn aufhalten. Diesem Gott ist der Hohepriester begegnet und ich glaube, ihr spürt, das ist was Besonderes, das ist was Heiliges, das darf Vorbereitung erfordern. Ich glaube, der Hohepriester hat sich, der war dankbar für jede Hilfe, die er kriegen konnte, um sich vor Augen zu halten, wem er da gleich gegenübertritt. Einer dieser Hilfen, die der Hohepriester hatte, war sein Gewand. Das möchte ich jetzt ein bisschen näher mit euch anschauen, weil da viele Hinweise drinnen stecken, auch auf Jesus. Den Hohepriester hat man erkannt am Gewand. Da gab es viele Priester im Tempel, viele, viele, viele. Und den Hohepriester hat man erkannt am Gewand. Genauso wie die Braut unter all den Ladies am weißen Kleid erkennbar war, hatte der Hohepriester auch ein Special Kleid. Und das möchte ich jetzt kurz mit euch anschauen. Der Hohepriester hatte, sein ganzes Gewand bestand aus 7 verschiedenen Kleidungsstücken. Und 7 ist schon mal so eine Zahl in der Bibel, wenn du Hobbytheologe bist, weißt du das? Das ist so die Zahl der Vollkommenheit, der Perfektion. Das steckt schon mal so den Rahmen für, hey, es geht ums Eingemachte. Ist nicht wurscht, ist was Besonderes, ist was Cooles. Also, wir schauen uns das an. Die Ilke hat uns das professionellst illustriert. Der Hohepriester hat nämlich so ausgeschaut. Der hatte zunächst mal eine Kniehose aus weißem Leinen an und drüber noch einmal aus weißem Leinen ein Gewand an. Das zusammen, diese Kombo, war das normale Priestergewand. Und weiße Leinen stehen in der Bibel symbolisch für die Gerechtigkeit, für die Reinheit vor Gott. Das erste Gewand ist schon mal der erste Schritt, die erste Gewissheit. Wenn du an Jesus Christus glaubst, auch du daheim, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann steht in der Bibel, hat Gott dir ein neues Gewand angezogen. Er hat dich in weiße Gewänder gekleidet, in die Kleider des Heils, in den Mantel der Gerechtigkeit. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sieht Gott dich so. Du stehst vor Gott rein, weiß. Und ich finde das mörderwichtig. Gott schaut dich, sieht dich so, gerecht und rein. Alles, was du nicht mehr zurücknehmen kannst, alles, was du nicht mehr ungeschehen machen kannst, alles, was dich von Gott trennt, das ist dir vergeben im Namen von Jesus Christus, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist das Fundament, auf dem der Priester angefangen hat, seinen Job zu erledigen. Er wusste, mir ist vergeben, ich bin Sohn Gottes. Und das ist auch deine und meine erste und wichtigste Berufung, zu wissen, mir ist vergeben, ich bin Tochter Gottes, Sohn Gottes. Wenn dieses Fundament passt, kann man weitergehen. Und das machen wir jetzt auch. Das war jetzt nur der Anfang, gell? Der Hohepriester hatte über diesem normalen Gewand ein blaues Kleid an. Blau ist die Farbe der himmlischen Berufung. Und recht speziell, unten am Saumende von diesem blauen Gewand waren Glocken und Granatäpfel. Immer in Abwechslung. Glocke, Granatapfel, Glocke, Granatapfel. In besonderen Farben. In Gold, die Farbe der Göttlichkeit. In Purpur, der Farbe des Königs. Und in Scharlachrot, der Farbe des Blutes. Alle drei Farben deuten auf Jesus. Jesus ist Gott, Gold, der als König, Purpur, sein Blut, Scharlachrot, für dich und mich vergossen hat. Und weil er das gemacht hat, ist er der perfekte Hohepriester gewesen. Damals, als die ihren Job gemacht haben, wussten alle, irgendwann kommt der Hohepriester, der es perfekt machen wird. Ich lese dir das mal vor in Hebräer 7, da steht, im Gegensatz zu den levitischen Hohepriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen. Die haben das jeden Tag gemacht, die Priester. Jeden Tag haben die geopfert. Und muss auch nicht mit einem Opfer für die eigenen Sünden beginnen. Der hat zuerst für sich selbst geopfert, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Das feiern wir demnächst an Ostern. Ist das nicht cool? Und dann haben wir noch die Glocken. Warum hatte der Glocken da unten am Kleid, gell? Ich sage es dir, es ist mega wichtig. Weil, ich habe es schon gesagt, einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste hinein. Das Problem war, nur er durfte dort hinein. Man hat unter anderem damit gerechnet, dass der dort drinnen stirbt. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo jemand die Bundeslade gefladert hat und dann holen sie es wieder zurück. Und bei dieser Rettungsaktion berührt einer der Männer diese Bundeslade unabsichtlich, ohne Prozedere vorher. Was passiert? In dieser Sekunde stirbt er. Ende im Gelände. Immer dann, wo Gott mit etwas in Berührung kommt, das nicht so ist wie er, nicht perfekt, nicht rein, nicht vollkommen, das vergeht in seiner Gegenwart. Drum hat es dieses ganze Opferprozedere gebraucht. Und drum gab es auch diese Glocken. Weil das war ja hinterm Vorhang. Der Hohepriester ist dort hineingegangen, niemand hat ihn gesehen. Aber alle haben ihn gehört. Und solange er sich bewegt hat, hat man die Glocken gehört. Und hätte man für längere Zeit die Glocken nicht mehr gehört, weißt du, was die gemacht haben? Es ist nicht dokumentiert, dass das jemals passiert ist, aber sie wären vorbereitet gewesen, sie hätten ihn an einem Seil, das an dem Fuß befestigt war, aus dem Allerheiligsten herausgezogen. Weil dort einfach niemand anderer rein durfte. Deshalb die Glocken. Auch interessant zu wissen. Und ihr merkt, da geht es wirklich ans Eingemachte. Die begegnen nicht irgendwem. Das ist schon was Besonderes. Wir begegnen auch nicht irgendwem. Mach dir bewusst, an wen du glaubst. Wem du dienst. Wir begegnen nicht irgendwem. Über diesem blauen Kleid hatte der Hohepriester das Ephod an. Das ist ein kurzes, ärmelloses Jackett. Und auf dessen Schultern waren zwei Onyxsteine eingearbeitet. Auf jedem dieser Steine standen 6 Namen. Insgesamt gab es 12 Stämme Israels. Jeweils 6 Namen der Stämme Israels waren dort eingraviert. Symbolisch hat also der Hohepriester das Volk auf seinen Schultern getragen. Es war auch ein Symbol für Stärke. Und er hat sie hineingetragen. Und Jesus, der ja der Hohepriester in Perfektion ist heute, trägt dich auch symbolisch auf seinen Schultern, wie der Hirte sein Schaf. Er sucht dich da, wo du verloren bist. Er hat Kraft da, wo du zu schwach bist. Da, wo du nicht mehr laufen kannst, trägt er dich. Wohin? In die Gegenwart Gottes hinein. Das ist ein cooler Stellvertreter, finde ich. Dann hatte er über dem Ephod eine Schärpe an, einen Gürtel, die in Erinnerung gerufen hat, ich bin an etwas gebunden. Ich bin der Diener. Ich bin an das Volk gebunden, an Gott gebunden. Ich diene Gott und dem Volk, so wie Jesus dir und mir auch dient. Dann hatte er da drüber, können wir das Comic nochmal sehen, die Brustplatte an. Genau. Und da hatte er auf dieser Brustplatte, die war auch aus Gold, 12 Edelsteine drauf. Für jeden Stamm vom Volk einen Stein. Der Hohepriester hat also quasi auf seinem Herzen tragend das Volk Israel in die Gegenwart Gottes hineingetragen. Auf seinem Herzen. Wusstest du, dass du Jesus am Herzen liegst? Dass er aus Liebe für dich alles gemacht hat, damit du Zugang hast in die Gegenwart Gottes? Mein absolutes Lieblingsbild aus der Passionsgeschichte ist das folgende. Als Jesus Christus stirbt am Kreuz, zerreißt dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten in genau diesem Moment. Und er zerreißt nicht irgendwie, sondern von oben nach unten. Es ist Gottes Initiative. Gott sagt, es ist vollbracht. Es braucht keine Waschungen mehr, es braucht kein Fasten mehr, es braucht kein Blut mehr. Es ist vollbracht. Was ist das für ein Privileg, dass du und ich, so wie wir sind, jederzeit ohne ein Blutopfer, ohne eine Waschung oder sonst irgendwas, dort einfach hineingehen können, weil die Tür ist offen. Jesus Christus ist für dich und mich zur Tür geworden. Wir können jederzeit, alle Zeit zu Gott hineingehen, weil es vollbracht ist. Und das i-Tüpfelchen ist der Turban, die Kopfbedeckung des Hohepriesters. Da war noch eine Platte drinnen, da stand drauf, Heiligkeit dem Herrn. Und zusammen sind diese Kleider, beschreibt die Bibel, als heilige Kleider, schön und herrlich. Schön, gell? Was heißt dieses Gewand jetzt? Da gab es einen Diener, den Hohepriester, der wusste, ich bin mit Gott connected, mir ist vergeben. Und deshalb kann ich, weil mir vergeben ist, mich für andere einsetzen und meine Mitmenschen zu Gott hintragen. Genau das Gleiche macht Jesus Christus für uns und für mich, für dich und mich. Jesus ist ein Diener Gottes, der wusste, ich bin der Sohn Gottes. Und er hat sich für dich und mich eingesetzt und hat durch sein eigenes Opfer bewirkt, dass alle, die an ihn glauben, alle Zeit Zugang haben zu Gott. Jesus ist heute dein Hohepriester. Lies mal nach, Hebräerbrief 4 bis 9, die Kapitel, steht noch ganz, ganz viel über diese Rolle. Aber ich habe mich an diesem Punkt der Vorbereitung gefragt, na gut, wenn es jetzt vollbracht ist, wenn es kein Opfer mehr braucht, ja was macht denn Jesus als Hohepriester da oben überhaupt? Hat er überhaupt noch einen Job als Hohepriester? Was tut er da die ganze Zeit? Gute Frage, gell? Die Bibel beschreibt das so. Jesus steht in der Gegenwart Gottes und steht dort für uns ein. Das bedeutet praktisch, er vertritt uns vor Gott. Das heißt, er betet an unserer Stelle, in unserem Namen für das, was wir brauchen. Jesus betet für dich. Wusstest du das? Jesus betet für dich. Ich bringe dir mal ein Beispiel, wie Jesus das so macht. Es gibt diese Geschichte von einem seiner allerbesten Freunde, von Petrus, kurz bevor er stirbt und gefoltert wird und so weiter, behauptet Petrus dreimal, den Jesus kenne ich nicht, dreimal. Er lässt ihn komplett fallen, lässt ihn im Stich, seinen allerbesten Freund. Und bevor das passiert, reden Jesus und Petrus über diese Situation. Pass auf, ich lese dir das vor, Lukas 22. Da heißt es so, Simon, Simon, ist ein anderer Name für den Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurückgekommen bist, da schaut Jesus weit in die Zukunft hinein, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Das sagte Petrus zum Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. I'm all in. Doch Jesus erwiderte, ich sagte Petrus, you are not. Noch bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und genauso ist es passiert. Das, was Gott sagt, trifft ein. Remember. Jesus betet für Petrus, aber er betet einfach nicht nur einfach so für ihn. Gell? Jesus betet für eine Situation in Petrus' Leben, die er selbst noch gar nicht sieht, die er selbst als solche gar nicht wahrnimmt, die er in dem Moment auch noch anders beurteilt. Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Nein, wirst du nicht. Und genau für diese Situation betet Jesus. Petrus ist an einem ganz anderen Spot und Jesus sieht das. Jesus merkt das, Jesus nimmt das wahr und tritt an die Stelle von Petrus und betet genau da dafür, dass es Petrus selber noch nicht beten kann. Das betet Jesus für ihn. Das ist das hohepriesterliche Gebet. Das ist das stellvertretende Gebet. Jesus betet für dich, wusstest du das? Hebräer 5, nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer. weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, jetzt kommt's, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus tritt für dich und mich im Gebet ein. Er betet für dich. Wusstest du das? Jesus weiß, was du brauchst, noch bevor du das weißt. Jesus gibt alles, damit wir den Zugang zu Gott, der uns geschenkt ist, nicht verlieren. Dass wir an Gottes Seite bleiben, wie in diesem Song Waymaker. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you are working. Und an diesem Punkt ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann schaust du vor Gott aus wie ein Priester. Du bist ja gekleidet in einem weißen Gewand. Du schaust aus wie ein Priester. Und deshalb ist für mich naheliegend, dass Gott jetzt zu uns sagt, hey, wenn du schon wie ein Priester ausschaust, dann handle doch auch so. Ich lese dir das vor, 1. Petrus. Kommt zu ihm, zu Jesus. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Der Hohepriester hat stellvertretend für das Volk agiert. Jesus macht das heute für uns. Und jetzt ist es dran, dass wir für andere stellvertretend beten dürfen. Du bist zum Priester berufen, wusstest du das? Ich habe dir eine Liste mitgenommen von ein paar Bibelstellen. Mach ein Foto davon und schau dir das mal zu Hause an. Ich kann unmöglich auf alles eingehen. Ich habe nur noch 4 Minuten. Ich pick nur ein Beispiel raus. Hiskia. Hiskia war ein König und sie machen eine Party. Sie feiern Passafest. Passafest ist eines der wichtigsten Feste. Und natürlich für alles gab es Regeln, auch fürs Passafest. Und dann kommt es zu folgender Situation. Da heißt so in 2. Chronik, viele hatten schon angefangen, das Passamahl zu essen, ohne die Reinheitsvorschriften beachtet zu haben. Darum betet der Hiskia. Der Hiskia sieht etwas, was die anderen nicht sehen. Er bemerkt etwas, hey, das stimmt nicht. Da passt was nicht, aber die checken es nicht. Darum betet der Hiskia für sie. Herr, du Gott unserer Vorfahren, vergib in deiner Güte allen, die sich nicht so vorbereitet haben, wie es für dieses heilige Fest nötig ist, die aber doch mit ganzem Herzen nach deinem Willen fragen. Der Herr erhörte das Gebet Hiskias und ließ keine Strafe über sie kommen. Wir sehen hier, das Gebet von Hiskia wirkt sich aus. Es macht einen Unterschied für die anderen. Die kriegen keine Strafe. Sie checken es nicht mal. Aber es macht einen Unterschied für sie. Was heißt das? Weißt du, wir können niemanden abnehmen, an Jesus Christus zu glauben. Wir können niemanden das abnehmen, eine Entscheidung zu treffen. Aber wir können für Dinge, die im Weg stehen, stellvertretend wegbeten. Wir können das, was andere noch nicht beten können, in ihrem Namen vor Gott hintragen. Dass sie ihren Zugang zu Gott behalten. Dass er geöffnet wird. Da, wo jemand noch nicht für konkrete Dinge beten kann, aufgrund von Blockaden oder von Umständen seines Alters, weil es vielleicht noch ein kleines Kind ist, whatsoever, da können wir einen Step gehen im Gebet. Und vielleicht denkst du jetzt, come on, Jassi, ist das nicht ein bisschen i-Tüpfelchen, theologische i-Tüpfelchen-Reiterei, ob ich jetzt für jemanden bete oder stellvertretend für jemanden bete? Ist das so wichtig? Ich möchte ganz ehrlich dir jetzt was sagen. Für mich ist das hohepriesterliche Gebet, dieses stellvertretende Gebet, neues Terrain. Normalerweise sind meine Predigten sehr persönlich. Das kann ich dir heute nicht geben, weil das für mich auch eine neue Erkenntnis war. Ich lese seit 20 Jahren die Bibel regelmäßig. Und es war eine neue Erkenntnis für mich. Das ist das lebendige Wort Gottes, gell? Immer wieder kommt was Neues. Das war was Neues für mich, dass ich auf diese Art und Weise zu Gott beten kann. Ich habe es die Woche mal so hineingeschnuppert, gell? Mal ausprobiert. Wenn es da steht, mache ich es halt. Und ich habe Folgendes beobachtet. Es macht etwas mit mir. Es macht etwas über die Art, wie ich Gott kenne. Ich lerne neue Facetten von ihm kennen. Seinen fürsorglichen Charakter. Seinen vorausschauenden Charakter. Und es macht etwas mit meinem Gebetsleben, weil plötzlich drehe ich mich nicht mehr in meinem Gebetsleben nur um mich selber und um meine Probleme, sondern ich bekomme den Blick auf eine neue Art für andere. Das ist übrigens Liebe. Den anderen höher achten als sich selbst. Und ich habe gemerkt, da ist ein Potenzial drinnen, das hat Durchschlagskraft. Da ist eine Power in dieser Art zu beten, die kannte ich noch nicht. Das ist eine neue Dimension, wie so ein Upgrade, wie so ein neues Tool in dieser Gebetsbox. Und ich möchte dich deshalb von ganzem Herzen ermutigen, es einfach auszuprobieren. Mach es. Mach es einfach. Ich lese dir dazu abschließend eine Stelle vor. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Hätte ich gemacht zum Priester. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Er hat dich ready gemacht, er hat dich dafür angezogen, dir alles zur Verfügung gestellt, was du brauchst. Er betet sogar dafür. An uns ist es nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Ich möchte dich ermutigen, probier es einfach aus. Lies die Bibelstellen nach, spür hinein in dieses Thema und probier es zu Hause einfach mal aus. Und der erste Step in diese Richtung, den möchten wir dir jetzt geben. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit Gott über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Jeder von euch hat so ein Herz auf seinem Sessel. Und ich möchte dich einladen, jetzt mit Gott in den nächsten paar Momenten ins Gespräch zu kommen und Gott folgende Frage zu stellen. Welchen Namen möchtest du mir aufs Herz legen? Welchen Namen soll ich in meinem Herzen tragen und stellvertretend in deine Gegenwart bringen? Für welche Person, vielleicht sind das 1, 2, 3 Namen, die dir jetzt kommen. Ich möchte dich ermutigen, schreib sie auf. Und fang an, in dieser Ostervorbereitungszeit speziell für diese Personen zu beten. Übrigens unabhängig, ob du diese Person magst oder nicht. Gott beruft, wen er will. Das hängt nicht an Sympathie, sondern an Berufung, an Calling. Hör ihm zu und erlebe eine neue Dimension zu beten. Ihr habt jetzt ein paar Augenblicke Zeit, das einfach nachzuspüren und auf Gott zu hören. Welche Namen sind denn da, die auf meinem Herzen landen sollen, für die ich geistliche Verantwortung übernehmen soll? Auch zu Hause, geht's nicht weg, schaltet's noch nicht aus. Bleibt's da dran. Nehmt euch die Zeit, hört's auf Gott und die Namen, die euch kommen, schreibt sie auf. Lasst sie auf dein Herz legen und fang an, für diese Personen zu beten. Ihr habt jetzt ein paar Augenblicke Zeit und dann kommt der René und bindet den Sack zu im Gebet.
Danke dir, dass du uns auf unserem Herz, auf deinem Herzen trägst. Aber Jesus, all diese Namen, die wir jetzt vor uns haben, Jesus, Herr, unsere Familie, unsere Freunde und die Menschen, Jesus, Herr, ich bitte dich, dass du diesen Leuten begegnest. Vater, wir möchten wirklich ganz bewusst einstehen und beten für diese, einfach die Menschen, die uns am Herzen liegen und bringen sie einfach vor dir, Jesus, Herr, möchtet eines Tages vor dir stehen, ohne meine Familie, Jesus. Und deshalb bitte ich, dass du meine von meiner Familie begegnest, meinen Freunden und all die Leute, die wir jetzt da draufgeschrieben haben in unserem, auf unser Herz, Jesus. Und dafür danke dir, dass du auch zu Hause, überall, wo wir jetzt sitzen, einfach die Menschen uns immer wieder ins Gedächtnis rufst, weil du einfach derjenige bist, der den Weg aufgemacht hat, und wir wollen Menschen helfen, den Weg zeigen, aber in erster Linie für sie beten, dass du sie zu dir hinziehst. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.